Wolfgang Geiger, ich bin ein echter Herbrechtinger. Die ersten 5 Jahre meines Lebens habe ich in dem Haus gegenüber verbracht, das so eine halbe Ruine ist. Ich erzähle das jedes Mal, aber jedes Mal, wenn ich herlaufe, sehe ich halt das dann. Und das ist immer noch gleich, das Haus. Hat sich nichts verändert in den letzten über 70 Jahren. Also wir haben 6 Enkelkinder. Und eines von den Enkelkindern, die Hanna, die haben wir jetzt 7 oder 8 Jahre lang jeden Donnerstag in Nattheim abgeholt von der Schule. Ist sie zu uns gekommen zum Essen und dann haben wir Hausaufgaben gemacht, dann haben wir gebastelt und Zeit zusammen verbracht. Und jetzt seit diesem Schuljahr hat sie die Schule gewechselt, ist in Näresheim und jetzt kommt sie also nicht mehr zu uns. Jetzt geht es nicht mehr mit dem Abholen. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Meiner Frau am Anfang haben wir die wirklich, oder immer noch, das vermissen wir sehr, diese Begegnungen. Und dann, als es noch so nach 2 oder 3 Wochen im neuen Schuljahr, sie hat jetzt ein Handy, weil sie ja in der, an der Schule ist, in der Weiterführenden, und jetzt hat sie WhatsApp geschrieben, Opa, ich vermisse euch so sehr. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen rührend, aber das bewegt mich immer noch ganz arg. Und ich habe dann automatisch gedacht, das hat was mit Gott zu tun. Diese Gefühle des Vermissens, dass ich in mir was spüre, diese Empfindung diesem Kind gegenüber und sie vermisse und dass sie uns vermisst, das kommt von Gott. Also das ist Gottes DNA, sagt man. Ich könnte diese Gefühle nicht haben, wenn es nicht von Gott kriegt hätte. Ein Roboter hat die Gefühle nicht und eine künstliche Intelligenz hat diese Gefühle auch nicht. Also denke, das ist Gottes DNA. Und dann habe ich weiter überlegt, ja, so vermissen wir Gott. Sag, ich vermisse dich. Und so vermisst Gott uns. So sieht Gott uns. Er denkt an uns und sagt, ich möchte gern die Begegnung mit euch haben. Und wir merken ja sehr oft, dass wir was vermissen. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber irgendwas vermissen wir. Und für mich ist das diese Beziehung auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite wir Menschen. Was hat es jetzt mit Advent zu tun? Mit Advent, da heißt immer, wir warten. Wir warten die ganze Zeit. Wir warten jedes Jahr am Advent. Wir warten. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass Gott genauso wartet? Da steht ein Gott, und er wartet auf uns. Und vielleicht liegt es gar nicht an ihm, sondern das liegt an uns, an meiner Beziehung, dass ich nicht so zu ihm komme. Da habe ich mir dann überlegt, wie ist meine Beziehung? Meine Beziehung ist oft so eine Pflichtbeziehung. Das ist keine verzehrende Liebe oder so, sondern oft denke ich, ja, jetzt sollte ich nochmal mit Gott und so. Und manchmal ist es schon so, dass ich da eine Begeisterung habe, aber oft ist es so wie eine Art Pflicht, dass man was machen muss, denn man denkt, wenn ich es nicht mache, dann geht es mir nicht so gut. Oder ein Freund von mir hat gesagt, ja, das ist so, wenn mein Auto muss ich immer auftanken und wenn ich nicht auftanke, dann geht der Sprit aus und dann läuft es nicht mehr. Und so sieht man das mit dem Glauben auch. Aber ich bin mir sicher, das mit dem Glauben, das ist viel, viel mehr. Es ist weit, geht weit über diese Gewohnheit hinaus, dass ich jeden Tag jetzt bete, so wie ich Zähne putze oder mein Auto tank, damit es eben läuft, dass Gott eigentlich diese tiefe Liebesbeziehung möchte. Die Frage ist, wie begegne ich diesem Gott und wie stelle ich mir das vor? Wir haben sehr oft, und das wird eben auch in den Liedern deutlich, gerade im Advent, das Bild, da ist ein Gott, der ist irgendwo ferne. Und irgendwann muss er ja kommen. Und die meisten Stellen, die wir hier mitkriegen, die kommen aus dem Alten Testament. Und dazwischen ist ja was passiert, da ist er ja gekommen, da ist Jesus gekommen. Aber wir denken immer, der Gott, der ist weit weg. Und da muss er kommen von irgendwo, oder da sitzt er auf dem Thron und irgendwann kommt er. Und wir sind auch sicher, und das sage ich euch junge Leute, wir alle auch sicher, dass Jesus wirklich auch wiederkommt, auch wenn es jetzt so lang schon gedauert hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch schon da. Dieser Gott ist nahe. Und das wollte ich euch mal zeigen an diesem an der Stiftshütte. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, weil mir das wieder neu bewusst worden ist. Die Stiftshütte ist ein Bild auch vom Tempel. Später war das im Tempel. Da gibt es die Vorhöfe und dann gibt es in der Mitte das Heiligtum. Das war so, da haben sich die Priester aufgehalten. Und dann gibt es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Also das war das Bild für Gott selber. Und da hatte nur der hohe Priester einmal im Jahr einen Zugang zum Allerheiligsten, an Yom Kippur, an diesem großen Feiertag. Sonst haben sich die Leute in den Vorhöfe aufgehalten oder im Heiligtum, also wie in der Kirche im Heiligtum, aber nicht im Allerheiligsten. Und was ist jetzt passiert, als Jesus gekreuzigt wurde? Wer weiß das? Der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen. Der ist auf einmal zerrissen. Und das bedeutet, und jetzt kommt dieser Text. Dieser Text ist für mich ganz arg bedeutend. Der steht im Hebräer 10. Liebe Brüder und Schwestern, wir können jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser in aller Schuld reingewaschen. Was bedeutet das? Ich muss nicht draußen bleiben. Ich muss nicht bloß im Vorhof bleiben oder im Heiligtum, sondern ich darf durch das Blut Jesus direkt zu Gott kommen, jetzt mit ihm Verbindung haben. Er ist nicht mehr fern, sondern ich kann zu ihm direkt, das muss natürlich in der Vorstellung, ich kann direkt da eingehen und ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben. Da steht, durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Und dann hat er uns auch von unserem schlechten Gewissen befreit. Wir dürfen direkt da hinkommen, direkt unserem Gott begegnen. Nun ist das quasi der Thronsaal. Im übertragenen Sinne ist dieser Tempel, diese Stiftshütte, ist das Bild, das zu Gott führt. Und da gibt es in der Offenbarung 4, gibt es diese Beschreibung, die auch die meisten kennen, dieser Thronsaal. Und da sitzt einer auf dem Thron und dann sind so viele Engel da und dann sind die Ältesten drumherum und die Ältesten, die fallen nieder und dann ist Blitz und Donner und da kriegt man eigentlich Angst davor. Und da fragt man sich dann, ja, darf ich da wirklich hin? Darf ich mich Gott so nahen? Und ich mache das da auch im Zwiegespräch, dass ich einfach auch mit Gott rede, dass ich sage, Gott, darf ich da hinkommen? Und diese Angst, diese Frage, ist es zu nah? Wie nah kann ich Gott kommen? Wie nah ist Gott mir? Oder ist alles viel zu heilig? So kann man doch nicht mit dem heiligen Gott reden. Und ich bleibe dann lieber im Vorhof. Und deshalb ist mir jetzt der nächste Text so wichtig. Mach mal den nächsten Text. Denn das ist das, was der Erik vorgelesen hat. Jetzt quasi als Schriftlesung. Da geht es um eine Begegnung von den Jüngern. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal lesen, sondern einfach erzählt es mal. Da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und der Philippus, der hat auch die Frage nach Gott, wie begegnet man Gott? Und dann sagt er, Herr, zeig uns den Vater, zeig uns Gott, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, jetzt sind wir schon so lange zusammen und du hast es immer noch nicht kapiert. Du hast es immer noch nicht begriffen. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Wir müssen uns jetzt nicht so große Gedanken machen, wo der Vater ist, wo Gott ist, sondern Jesus ist uns geschenkt und gegeben, damit wir in ihm den Vater sehen. Er ist dort auch eben am Heiligabend, an Weihnachten, Gott ist Mensch geworden. Der Vater ist Mensch geworden. Der Vater ist auf die Welt gekommen. Und ich kann mich jetzt an Jesus halten. Und wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich den Vater und vor allem auch im übertragenen Sinn sein Wesen. Ich sehe, wie Gott ist. Ich sehe, wie er liebt, wie er vergibt, wie er heilt, wie er mit Menschen umgeht, auf was er Wert legt und auf was er keinen Wert legt, auf Reichtum und auf Gut und Geld und so Dinge. Ich kann das alles an Jesus sehen. Alles, was Gott mir zeigen will, kann ich an Jesus sehen. Und dann erzählt Jesus vor allen Dingen diese Geschichten, immer Bilder und Geschichten. Und die Geschichte vom Vater, der zwei Söhne hat. Und wo der eine Sohn alles verprasst, sein ganzes Vermögen, alles verprasst und ganz tief abstürzt. Und dann kommt er zurück und dann denkt er, ich kann bei meinem Vater arbeiten als Taglöhner und mein Vater, der wird mir vielleicht nicht mehr so wollen, aber vielleicht hat er einen Job für mich. Und der Vater steht da und wartet. Versteht ihr? Der wartet schon länger. Der sieht ihn von ferne kommen. Das ist so wunderschön erzählt von Jesus. Und er nimmt ihn in den Arm, schmutzig wie er ist. Und das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Der Vater wartet. Gott wartet. Es geht nicht bloß um uns, dass wir dauernd warten, dass jemand kommt, sondern dieser Vater, der wartet. Der hat diese Sehnsucht nach seinem Sohn. Ich vermisse dich, ich vermisse dich, ich vermisse dich, dich, der du hier sitzt. Ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du die Beziehung zu mir aufrechterhältst. Und du darfst ins Allerheiligste kommen. Du darfst in die Nähe kommen. Du darfst kommen, auch wenn du schmutzig bist. So wie der Sohn, der war dreckig von oben bis unter. Und der Vater, der hat ihm die schönste und beste Kleider angezogen. Und er hat ihm das gemästete Kalb, ja, geschlachtet. Das ist der andere Sohn war natürlich sauer. Der hat gesagt, ich habe immer gedient. Der hat gedacht, dass die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters aus dem Dienen kommt. Aus dem, dass er gedient hat. Aber diese Liebe zu dem anderen Sohn, die war zweckfrei. Die war unabhängig von dem, was er gedient hat. Der Vater hat immer ihn vermisst, immer. Hat der Sohn den Vater auch vermisst? Ich weiß nicht. Der Sohn ist nicht deshalb hingegangen nach Hause, weil er den Vater vermisst hat, sondern weil es ihm dreckig ging, furchtbar dreckig. Und so ist es bei uns auch oft. Wir gehen zu Gott, weil es uns dreckig ging, nicht weil wir ihn großartig vermissen. Und es ist ja okay, Gott verurteilt es nicht. Aber er freut sich, wenn er kommt, egal aus welchen Motive. Er freut sich, wenn dieser Sohn kommt. Ja, Jesus erzählt es und es zeigt vor allem die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit, da steckt das Wort Herz drin. Es hat viel, viel, viel mit dem Herzen zu tun. Wenig mit dem Kopf, viel, viel mit dem Herzen. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich immer noch Mühe habe, mir vorzustellen, wie ich zum Allerheiligsten gehe? Da gibt es ein wunderschönes Bild. Jesus am Lagerfeuer. Das ist so, dass als Jesus gekreuzigt wurde und begraben war, dann haben die Jünger gesagt, wir gehen jetzt wieder fischen. Die waren total fertig. Die waren, ich sag, was sollen sie tun? Jetzt gehen wir das, was wir gelernt haben, See Genezareth, wir gehen fischen. Waren ja Fischer, etliche davon. Und dann sind sie hinausgefahren und haben nichts gefangen. War wieder total frustrierend. Und dann ist es so schön beschrieben, dass sie zum Ufer zurückfahren und dann ist dann eine Gestalt, da ist eine Person, aber sie erkennen diese Person nicht. Und als sie näher kommen, sagt der Petrus, es ist der Herr, es ist der Herr. Und er springt ins Wasser und schwimmt raus, so schnell er kann. Und dann sitzt Jesus, hat ein Feuer gemacht und auf dem Feuer, das steht so in der Bibel, hat er Fische gebraten und hat Brot gebacken, frisches Brot. Und die Jünger setzen sich dazu. Stell dich mal vor, wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie ich in diesen Thronsaal trete, wo die viele Engel sind und die Älteste und wo es da so abgeht, das kann ich mir so gut vorstellen, dieses Bild. dass ich zu Jesus ans Lagerfeuer sitze. Dass so wie es in Eselsburg, wo ihr die große Lagerfeuer macht am Pfadfinder-Camp, dass hier Jesus dabei sitzt und dass ihr mit Jesus reden könnt. Dass es ein ganz, ganz natürlicher Umgang ist. Also diese Nähe zu Gott, Jesus hat gesagt, Jesus ist Gott, in Jesus siehst du Gott. Dieser Gott wird ein kleines Kind. Und wenn ich jetzt das Bild angucke, dieses Kind und der Josef, der den Josef darstellt, denke, was steckt da alles drin? Was steckt da drin? Dieser Gott wird so klein. Dieser Gott, der lässt sich berühren. Dieser Gott, der lässt sich auf den Arm nehmen. Dieser Gott ist so hilflos auch in dem Moment. Er ist arm, er hat keine Herberge, er hat nichts. Und dann kommen sie alle, dann kommen die Hirten. Ihr kennt das von den Krippenspielen. Und dann kommen die Engel und dann kommen die Weise aus dem Morgenland und da kommt immer die ganze Bevölkerung. Alle kommen zu diesem Kind. Und ich kann mir vorstellen, ich bin der Josef, der dieses Kind, dieses Jesuskind auch an mich nehmen darf. Und andersrum kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Josef, dass es Gott ist, der mich als Kind so auf den Arm nimmt, wo ich so geborgen bin. Einfach dieses Bild von einem Vater und von einem Kind. Das ist ein Kind in Jesus. Dass es ein nahbarer Gott ist, kein ferner Gott, kein Gott, auf den ich ewig immer warten muss, sondern es ist ein naher Gott, ein gegenwärtiger Gott. Auch wenn ich Jesus auch nicht sehe jetzt. Aber das ist das Komische, dass das immer was mit Bildern oft zu tun hat. Es gibt verschiedene Ebenen. Wisst ihr, ich kann mit dem Verstand immer sagen, es gibt nur das, was ich sehe. Aber in der Bibel und überhaupt im Leben läuft ganz viel über Bilder, über Emotionen. Die Emotionen spielen eine viel, viel größere Rolle, die Gefühle. Also meine Gewissheit, dass dieser Gott ist und dass ich glaube, beruht auf der einen Seite auf die Schrift, auf dem, was dort steht, was dort verheißen ist, was dort beschrieben ist. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig mein Gefühl, was habe ich auf dem Herzen? Was gibt mir Gott ins Herz? Die Sehnsucht nach Nähe, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Wie gesagt, das haben nur Menschen, vielleicht Tiere auch, aber auf jeden Fall keine Roboter oder so und keine Maschinen. Diese Gefühle und was berührt uns, ist sehr oft Geschichten. Musik berührt uns ganz stark. Filme berühren uns. Es spielt bei Gott eine große Rolle. Bei David, wo der auserwählt wird, die meisten kennen die Geschichte, da gibt es viele Brüder, die sind ganz toll und groß. Und der sagt der Samuel, ja, hast du nicht nochmal einen Sohn? Da fällt einer. Und dann kommt der kleine David, der war draußen bei den Schafen. Und dann steht da, Gott, der Mensch sieht, was von außen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und David sein Herz. Oder in den Sprüchen steht, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, meine Tochter, dein Herz. Ja, wir leben in einer ganz schwierigen Zeit, sage ich einfach zum Schluss. Und wir wissen auf ganz viele Sachen keine Antworten vom Kopf her. Der Verstand kriegt keine Antworten. Wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Wir beten, dass Friede ist. Wir beten, dass der Krieg vorbeigeht. Wir beten für Freunde, dass die Depression aufhört und vorbeigeht, dass sie gesund werden. Und wir erleben oft, dass es nicht so passiert, wie wir uns vorstellen. Aber unsere Beziehung zu diesem Gott darf nicht von dieser Antwort abhängen. Darf nicht davon abhängen, wie sich Dinge verändern. Sondern ich muss diese enge Kind-Vater-Beziehung so haben. Wissen, ich bin sein Kind. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Da war ich schon 24. Ihr seid viel jünger, da ist noch viel besser. Aber ich habe einmal gesagt, Jesus, nimm du mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben. Und das seither ist mein Leben völlig anders. Und ich lebe das jetzt seit 60, ich weiß nicht wie viele Jahre auf jeden Fall. Habe es nie bereut, obwohl ich sehr viele Antworten eben nicht gekriegt habe. Aber da bin ich nicht allein. Der David hat gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich halte mich an Gott. Der Hiob hat gesagt, egal was passiert, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder der Paulus hat gesagt im Römerbrief, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Die haben alle vieles erlebt. Ja, deshalb kann ich nur sagen, auch weil so viele junge Leute da sind, auch wenn die ganze Welt das nicht so sieht, aber folgt eurem Herzen, dieser Jesus, das ist Wahrheit und Gott ist Mensch geworden und er ist nicht nur fern, dass wir immer warten müssen, warten, sondern er ist auch gegenwärtig. Er hat uns einen Heiligen Geist gegeben, der als Tröster, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, hat Jesus gesagt, ich gebe euch den Geist. Ihr könnt hier und jetzt und immer mit diesem Gott reden. Ich wach nachts auf, vielleicht manchmal um 4 Uhr morgens und dann kann ich nicht einschlafen und dann sage ich, Jesus, was ist, was willst du? Oder kann ich abends sitze da und sage, ja, ich will jetzt irgendwas verdanken für das, was an dem Tag war. Ist auch eine gute Übung. Einfach jeden Abend zu überlegen, was war heute an dem Tag gut? Und dann sage, danke Vater oder danke Jesus, das war super, dass ich den Menschen getroffen habe oder dass ich gestern Fußball das Heidenheim gewonnen hat mit 3-2. Auch solche Sachen sage ich ihm, null Problem. Und ich sage ihm auch, was Mist war. Weil ich krieg, steht auch hier am Kreuz vergossen, dass ich von unserem schlechten Gewissen befreit, unser Körper wurde rein mit reinem Wasser. Ich darf das Ganze, alles was schlecht ist, auch immer abgeben. Oder denk mal an den David, das ist auch sehr interessant. Da sagt Gott, er war ein Mann nach Gottes Herzen, der David. Aber wisst ihr, was der David alles schlecht gemacht hat? Der hat jemand ermorden lassen. Das war nicht alles in seinem Herz, was da an Gedanken war. Aber was war das Besondere im Herz? Er war so hingegeben. Er hat von Anfang bis Ende diesem Gott sein Leben ganz hingegeben. Er hat nicht immer ein reines Herz gehabt. Ja, diese, dass mir einfach zu dieser ersten Liebe immer wieder findet, zu dem ersten, ich vermisse dich, Gott, ich möchte mit dir zusammen sein. Dann lese ich zum Schluss noch das vom Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ja, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist, haben wir vorhin gesungen, mein Herzenstür dir offen ist. Dann würde ich nur beten. Ja, Vater, ja, Herr Jesus, Heiliger Geist, wir preisen und loben dich. Du bist ein gegenwärtiger Gott. Ein Gott, der offen ist, der uns vermisst, zu dem wir aber kommen dürfen, wie wir sind und was wir sind. Und die Nähe genießen dürfen, uns freuen dürfen auf die Begegnung mit dir. Danke, Herr, wir sind deine Kinder und wenn wir es noch nicht sind, dann wollen wir es werden, dein Kind werden. Deine Nähe wissen, das Wissen, dass du uns auch auf dem Arm hast. Ja, und mit alle Anliegen dürfen wir zu dir kommen. Mit dem, was wo wir dankbar sind, auch mit Bitten und Flehen. Danke dir für alles Gute, was du uns schenkst, auch für die Gemeinde hier. Für die Beziehungen, für die Freunde, für die Kreise, die es gibt, auch für Jugendliche, für die Pfadfinder. Danke dir, dass wir in unserem Land auch trotz vieler Schwierigkeiten doch ein gutes Auskommen und Einkommen haben. Hilf uns, dass wir das, was uns Mühe macht, bei dir lassen können, die Krankheiten. Und wir bitten dich auch die Sorge um den Krieg und um Israel. Auch die notleidende Menschen, auch in andere Teile, auch in Gaza, in der Ukraine, in Russland, Herr. Mir halte dir das hin. Herr, erbarme dich. wir verstehen vieles nicht. Aber wir bitten dich, Herr, erbarme dich um deine Kinder und um deine Völker und um dein Volk Israel auch. Und geh du mit uns jetzt in diese Weihnachtszeit, in diese Adventszeit. Schenk uns vor allem auch Freude ins Herz, dass wir über allem Trubel einfach auch Freude haben können. Und gemeinsam wollen wir nur beten, die Worte, die alles, was über unser Verstehen hinausgeht, wo uns Worte fehlen, da wollen wir das in dieses Gebet fassen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.